Hier ist Radio Festung Königstein und heute...
Wenn hier Hördokumente aus der Geschichte der Festung Königstein präsentiert werden, dann sind es Dokumente aus den letzten Jahren ihrer Funktion als Festung. Für Königstein begann die Zeit der Französischen Revolution erst mit dem Auftauchen der Französischen Revolutionsarmee im Oktober 1792 und der Besetzung von Stadt und Festung durch die Franzosen. Aus den Jahren und Jahrzehnten davor sind bisher nur wenige schriftliche Quellen bekannt geworden. Dennoch, es gibt sie. Folgen Sie uns also zu einem Hördokument in der kleinen Reihe vor der Französischen Revolution. Bereits in der Zeit vor dem Gefängnis der ersten Demokraten wurde die Festung Königstein quasi als Staatsgefängnis des Kurfürstentums Mainz benutzt. Der wohl prominenteste Gefangene war zwischen 1775 und 1783 der Rheingraf Karl Magnus, der von Kaiser Joseph II. Zu einer mehrjährigen Festungshaft verurteilt worden war, wegen der hemmungslosen Verschuldung seiner Grafschaft und wegen Ausplünderung seiner Untertanen. Friedrich Christian Laukart, kritischer Autor der Revolutionszeit, ehemals preußischer Offizier, dann in den Diensten der Republik Frankreich, widmete diesem Rheingrafen Karl Magnus 1798 eine äußerst kritische bis sarkastische Biografie. Das Kapitel 19 in seinem Buch befasst sich mit der Zeit des Rheingrafen Karl Magnus auf der Festung Königstein, berichtet also aus den Jahren 1775 bis 1783. Wir zitieren. Neunzehntes Kapitel: Lage des Rheingrafen auf der Bergfestung Königstein. Die Festung oder das Bergschloss Königstein ist ein elendes, jämmerliches Nest, welches von mainzischen Soldaten sonst besetzt wurde und größtenteils einen Offizier zum Kommandanten hatte, den man in Mainz nicht mehr haben wollte. Der Kommandant, welchem Karl Magnus übergeben wurde, war ein eingemachter Grobian, stolz wie ein Strohjunker auf seinen Adel, impertinent wegen seines Portepees und bigott wie eine Betschwester, dabei im höchsten Grade unwissend auch von so elenden Sitten, als sie der roheste Bauernlümmel vom Hunsrück nur haben kann. Das war der Kommandant, unter dessen Aufsicht der Graf nun als Gefangener stehen sollte. Karl Magnus kam anfangs gar nicht aus seinem Zimmer. Er weinte und jammerte ohne Unterlass, betete auch mitunter oder las in einem Buche. Endlich aber, nachdem er diese Lebensart einige Monate getrieben hatte, milderte die Zeit den Schmerz und er sehnte sich nach Gesellschaft. Der Kommandant, welcher den Befehl vom Kurfürsten zu Mainz hatte, dem Rheingrafen es an nichts mangeln zu lassen und ihn, wenn er es verlangte, an seinen Tisch zu ziehen, bot ihm dann auch seine Gesellschaft an, und der Graf ließ sie sich gefallen, aus Mangel einer bessern. Bei dem Kommandanten aßen täglich, wie überhaupt bei allen Mainzer Adligen es damals so Mode war, einige katholische Pfaffen, und diese machten sich ein Geschäft daraus, den Grafen zu bekehren, wie sie schon mehrere auf Königstein bekehrt und zu ihrer Kirche gelockt hatten. Im Vorbeigehen will ich hier anmerken, oder vielmehr nach dem obigen nur erinnern, dass man in der Pfalz und im Mainzer Lande die Gewohnheit hatte, zu jedem protestantischen Verbrecher, sobald er eingezogen war, sofort katholische Pfaffen zu schicken, die für dessen Seelenheil sorgen und ihn zum wahren Glauben bekehren sollten. Hatte so ein Eingezogener ein Kapitalverbrechen begangen und wollte er nicht anbeißen, so wurde ihm sein Recht angetan und er hingerichtet. Ließ sich aber der protestantische Mörder, Räuber oder Gaudieb die heilige Fratzerei der römischen Kirche aufbinden, so war er der Begnadigung vor Gott und Menschen sicher und kam sehr leidlich davon. Ich hoffe, dass Unwesen so bald ganz aufhören und niemals wiederkommen. Dem Grafen als einem so hergebrachten Lutheraner waren die Bekehrungsdialogen der katholischen Pfaffen äußerst zuwider und er widersprach ihnen, so gut er vermogte. Da er aber in seiner Kircherei sehr schlecht zu Hause war, so begnügte er sich, Machtsprüche zu tun und mit »Das ist nicht wahr«, »Jenes ist gelogen« und so weiter um sich zu werfen, worüber denn der alte dumme Kommendant sehr entrüstet wurde. Als die Pfaffen einsahen, dass dem Rheingrafen auf dem Wege der Disputation nicht beizukommen war, da schlugen sie einen wirksamen ein, diesen, dass sie ihm zu verstehen gaben, der Kaiser würde ihn gleich freilassen und in seine alten Rechte wieder einsetzen, wenn er nur die Religion seiner kaiserlichen Majestät bekennen wollte. Dieses wirkte mehr als alle Disputationen und alle pfäffische Sophismen, und der Graf schien schon an der Türe des katholischen Schafstalls zu stehen, als auf einmal ein Strich durch die Rechnung der Pfaffen gezogen wurde. Der Graf von Ortenburg, Schwager unseres Karl Magnus, besuchte nämlich den Rheingrafen auf Königstein und brachte einen österreichischen Offizier mit, welcher zwar auch katholisch, dabei aber ein sehr heller Kopf war. Gerade über Tische bei dem Kommandanten, wo auch mehrere katholische Pfaffen zugegen waren, fiel das Gespräch auf Josephs Orthodoxie. Man muss wissen, dass gerade damals die Kaiserin Maria Theresia gestorben war. Der Offizier erzählte unter anderem, dass der Kaiser die Konvertitenkasse, einen Fonds, woraus sonst jeder Konvertit oder solche, die sich von dem Judentum oder der Ketzerei zum christkatholischen Glauben bekehrt hatten, Unterstützung erhielten, kassiert habe. »Was?« fing der Rheingraf an. »Also hält der Kaiser nichts aufs Bekehren?« Der Offizier: »Nicht das Mindeste, Graf. Aber es muss ihm doch angenehm sein, wenn jemand den Glauben annimmt, den er bekennt.« Offizier: »Darum bekümmert er sich gar nicht, Herr Rheingraf. Der Kaiser hält vielmehr den für einen schlechten Menschen, der katholisch wird, weil er weiß, dass ein solcher gewöhnlich eine Nebenabsicht hat. Denn entweder hat er schlechte Streiche verübt, oder er will sie verüben, oder er sucht etwas anderes darunter. Mit einem Worte: Wer beim Kaiser etwas suchen will, dem rate ich ja nicht, unter der Larve eines Neubekehrten aufzutreten, sonst fällt er durch wie Salomons Katze.« Der Offizier fuhr in diesem Tone fort, und als die geistlichen Herren widersprechen wollten, führte er für seine Behauptung mehrere Beispiele an, so dass sie schweigen mussten. Der Rheingraf, welcher nun einsah, dass eine Religionsänderung ihm zu nichts nützen würde, brach alle weitere Unterhaltung mit den Schwarzröcken ab und blieb bei seinem Luthertum, für welches er ohnehin jetzt viel Vorliebe gefasst hatte, und dies durchs Disputieren darum. Dr. Barth führte ihn nach seiner Art etwas weiter. Der Pfarrer Geiger von Eichloch besuchte den Grafen auf dem Königstein öfters. Und da der Sohn dieses Pfarrers damals gerade Professor auf dem Philanthropien in Heidesheim war, so geschah es, dass Barth, welcher das Heidesheimer Philanthropien um jene Zeit dirigierte, in Gesellschaft des Pfarrers Geiger den Grafen auf dem Königstein mitbesuchte. Der Graf behielt die Herren zu Tische, und da nun hatte der joviale Barth Gelegenheit, die katholischen Herren, die auch in seinem Beisein es nicht unterließen, so nach ihrer Art über theologische Gegenstände polemisch zu faseln, so herumzutrillen, dass die ganze Gesellschaft laut auflachen musste und die Herren in aller Beschämung für gut fanden, ihre theologische Schnurr- und Querpfeife behende einzustecken. Barths Argumenta ad hominem hatten so viel Lächerliches und Absurdes aufgedeckt, dass Karl Magnus, so kurzsichtig er sonst auch war, beinahe nicht mehr ans Luthertum glauben wollte, viel weniger ans Papsttum, wenn Pfarrer Geiger als des Grafen Beichtvater nebst der Notlage, worin er sich befand, und die, wie man spricht, beten lehrt, ihn nachher nicht zu seiner Glaubenskrippe zurückgeführt hätten. Auf Mittelköpfe wirkt nämlich das Lächerliche stärker als das Tiefdurchdachte. Voltaire glücklicher als Rousseau. Aber was vermag nicht der Mechanismus der Gewohnheit, nebst Not- und Beichtvater. Die älteste Tochter des Grafen, Gräfin Christiane, eine Dame, welche, wie ihre Schwester, das Gegenstück zu ihrer Mutter war, folglich nicht das geringste von dem Stolz und dem Geiz derselben an sich hatte, heiratete nicht gar lange nach dem gefänglichen Hinsetzen ihres Vaters den regierenden Sohn des vorher erwähnten Grafen von Ortenburg. Da sie auf diese Art nicht weit von Wien war, so machte sie eine Reise dahin und suchte eine Gelegenheit, den Kaiser zu sprechen, welche auch bei Joseph II. Nicht schwer zu finden war. Sie stellte ihm die Not ihres Vaters dar und bat mit einem Fußfall um die Milderung seiner Strafe. Aber Joseph zuckte die Achseln und erklärte mit Bedauern, dass er in diesem Stück nichts ändern könne. Sie sollte, wie er hinzufügte, nur zufrieden sein, dass er sich nicht das Gutachten der Reichsstände ausgebeten habe, sonst würde ihr Vater vielleicht ganz geächtet worden sein. Auch bat der Landgraf von Hessen-Darmstadt Ludwig IX., welcher sonst bei dem Kaiser viel galt, für den gefangenen Rheingrafen. Eben das tat der Fürst Dominik von Kürburg, aber ebenfalls vergebens. Joseph berief sich immer auf die Gerechtigkeit seines Ausspruchs und ließ es dabei bewenden. Man sah nun wohl ein, dass der Graf sehr wahrscheinlich seine 10 Jahre zu Königstein würde sitzen müssen, und jedermann, besonders die Adligen und Grafen, die so gern ungeahndet freie Hand haben mögen, schimpften, wie sie es nannten, auf die fürchterliche Tyrannei des Kaisers. Es ist überhaupt eine schlimme Sache, als Fürst seinen guten Namen immer und überall zu behaupten. Tut der Fürst Gutes, so heißt es, es werde ihm von Günstlingen eingegeben, und straft er jemanden, so soll er hart und grausam sein. Die Gemahlin des Grafen hat ihn auf dem Königstein, wie ich oben erwähnte, auch nicht einmal besucht, so sehr er darum bat und bitten ließ. Sie erklärte immer, dass es ihre Würde unanständig wäre, einen gefangenen Ehemann zu besuchen, sie wolle bloß Umgang mit dem Freien. Sie muss ihn also niemals wirklich geliebt haben und dabei sehr kurzsichtig gewesen sein, indem sie nicht einsah, dass gerade die Anhänglichkeit an ihren glücklichen Gemahl ihr wirklich Ehre bringen würde. Der Graf, dessen Religiosität durch den erwähnten Pfarrer Geiger im Gleise erhalten wurde, vertrieb sich die Langeweile mit Lesung mehrerer Bücher, vorzüglich geistlicher und mystischer Bücher, und unter diesen stand Arns Wahres Christentum, Gottfried Arnolds Abbildung der ersten Christen und der asiatische Prinz Menossa oben an. Außerdem las er Zeitungen und disputierte aus denselben mit seinen Bedienten. Pfarrer Geiger musste auch alle 6 Wochen nach Königstein heraufkommen, von geistlichen Dingen da mit ihm reden und ihm dann das Abendmahl reichen. Das Präsent dafür war jedes Mal ansehnlich und bestimmte den rheingräflichen Seelenhirt, des Grafen Frömmigkeit und Geduld im Leiden als exemplarisch herauszustreichen. Indessen war diese Geduld dennoch immer nicht weit her, denn öfters wurde er so wild, dass er zum Erschrecken fluchte und wieder den Kaiser und seine anderen Feinde in die heftigsten Invektiven ausbrach. Der Pfarrer Fabel von Münsterappel, ein Versifer von der traurigen Gestalt, ließ eine Elegie auf ihn drucken, worin jede Strophe sich endigte wie folget: Nun sitzest du, Karl Magnus, und trauerst ganz alleine dort auf dem Königsteine. Ohne Zweifel ist der Graf durch die darin vorkommenden herzbrechenden Gedanken mächtig gestärkt worden. Gegen das Ende seiner Gefangenschaft erhielt der Graf einige Freiheit. Es wurde ihm erlaubt, außerhalb der Festung auch ohne Begleitung spazieren zu gehen. Doch wurde ihm eingeschärft, dass, wenn er entwischen würde und man ihn aber wieder erhaschte, er alsdann weit enger gehalten werden sollte. Und so entwischte er nicht. Wo hätte auch ein Mann hinwollen, der die 60er weit hinter sich hatte? Doch war dem Grafen eine Freude noch vorbehalten, die ihm wirklich sehr willkommen sein musste. Wir wissen, dass er in seiner Jugend in französischen Kriegsdiensten gestanden war. Diese hatte er zwar aufgegeben, aber mit Vorbehalt des Fortrückens. Dieses war, wie man auch weiß, für ihn gestiegen bis zum Maréchal de Caen. Der Prinz von Montpellier, den der arme Graf dauerte, stellte also dem Könige von Frankreich vor, dass es seiner Majestät Ehre machen würde, wenn man dem unglücklichen Rheingrafen nicht nur das Patent als Maréchal de Caen, sondern auch die damit verbundene Pension erteilte. Ludwig XVI. Willigte ein und so erhielt der Graf das Patent zu einem Titel mehr und jährlich eine Summe, wofür er recht artig leben konnte, wenngleich ohne alles militärische Verdienst. Ludwig XVI. Wusste damals gewiss noch nicht, dass auch er einmal im Kerker schmachten würde, aber in einem ganz anderen Kerker als der des Rheingrafen war.